Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im koalitionsinternen Streit um die Ökosteuerreform hat Bundeskanzler Schröder ein Machtwort gesprochen. Er forderte SPD und Grüne auf, vor allem die Diskussion über die künftige Höhe der Mineralölsteuer sofort zu beenden. Sie sei überflüssig wie ein Kropf, sagte Schröder der Bild-Zeitung. In den vergangenen Tagen waren immer wieder neue Spekulationen über eine drastische Anhebung der Spritpreise im Zusammenhang mit der Ökosteuer laut geworden. Die dabei genannten Zahlen hatten einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.
Eins steht fest: Teurer wird das Autofahren mit der nächsten Stufe der Ökosteuer in jedem Fall. Nur wie viel teurer, das ist in der Koalition noch umstritten. Die Schreckensmeldungen von gestern, der Benzinpreis könne um 30 bis 40 Pfennig auf einen Schlag steigen, wurden heute eilig dementiert. Doch zumindest der Wirtschaftsminister sagte klipp und klar, dass eine deutliche Erhöhung der Benzinpreise unumgänglich sei.
6 Pfennige jedenfalls war beim ersten Anlauf sicherlich ein bisschen zu wenig.
Müller hält eine Mineralölsteuererhöhung um 15 Pfennig pro Liter für realistisch. Das brächte dem Staat rund 10 Milliarden Mark. Ursprünglich sollten damit die Lohnnebenkosten gesenkt werden. Der Finanzminister muss aber auch Haushaltslöcher stopfen und schon bald mehr Geld für die Familien zahlen. Wirtschaftsminister Müller kann sich vorstellen, die Mineralölsteuer auch für diese Familienleistungen zu verwenden.
Wenn wir also Steuern senken oder wenn wir Kindergeld erhöhen oder so irgendwas, das kommt alles dem Faktor Arbeit zugute.
Doch dem geplagten Finanzminister mit der Ökosteuer aus der Bredouille zu helfen, schließen die Grünen bisher aus.
Wir stehen vor der Aufgabe, 30 Milliarden zu ersparen. Das müssen wir leisten. Da können wir nicht auf die Ökosteuer zurückgreifen.
Hans Eichel, dessen gewaltige Sparwünsche die Diskussion um die Ökosteuer erst angeheizt haben, hält sich in der Diskussion bewusst bedeckt.
Am 30.06. gibt es ein Gesamttableau, in dem alles steht. Alle anderen Debatten erübrigen sich. Und jeder, der solche Debatten führt, hat die große Chance, am 30.06. ziemlich allein dazustehen.
Der Bundeskanzler wollte sich heute beim Antrittsbesuch des hessischen Ministerpräsidenten Koch nicht zur Ökosteuer äußern. Er hat seine Kabinettskollegen aber schon aufgefordert, jede Debatte um Steuererhöhungen schnell zu beenden.
Angesichts der gewaltigen Haushaltslöcher wird in der Regierung schon darüber nachgedacht, wie auch der Finanzminister von der Benzinsteuer profitieren kann. Das Argument, wenn damit Familienleistungen bezahlt würden, entlaste das die meisten Arbeitnehmer genauso wie eine Senkung der Lohnnebenkosten. Doch die Familienentlastung hat das Verfassungsgericht vorgeschrieben.
Deutschland hat ein neues Staatsbürgerschaftsrecht. 2 Wochen nach dem Bundestag stimmte heute auch der Bundesrat der lang umstrittenen Reform zu. Danach bekommen in Deutschland geborene Ausländerkinder mit Beginn des nächsten Jahres die doppelte Staatsbürgerschaft, müssen sich aber bis zum 23. Lebensjahr für einen Pass entscheiden.
Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Letzte Hürde der Bundesrat. Otto Schily wirbt für die Gesetzesvorlage der rot-grünen Regierungskoalition und der FDP. Von dem Gesetz erhofft er sich,
dass wir uns damit auch öffnen für ein neues Staatsverständnis.
Speziell aus Bayern harte Kritik gegen das geplante Gesetz, das den Doppelpass nicht generell, sondern nur für die in Deutschland geborenen Kinder ausländischer Eltern vorsieht. Nach der Volljährigkeit müssen sich die Betroffenen dann für einen Pass entscheiden. Für den bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber ist das Gesetz
staatspolitisch verfehlt, verfassungsrechtlich bedenklich, lässt die notwendige Folgenabschätzung vermissen und zeigt eine Fülle gesetzgeberischer Ungereimtheiten und Widersprüche.
Die Reform seit Jahren geplant und stets umstritten, die Diskussion oft unsachlich mit Ausrutschern. Schillys Kritik an Stoiber.
Und das macht die Sache zu einer üblen Angelegenheit. Um bestimmte politische Vorteile zu erreichen, um Menschen auszugrenzen. Dass sie da zum Teil in die unterste Schublade greifen, die eigentlich unter Demokraten noch nicht, nein, unter Demokraten sollte die nicht möglich sein.
Bereits heute kündigte der bayerische Ministerpräsident an,
wir werden dieses Gesetz, auch wenn Sie hier möglicherweise eine Mehrheit finden, selbstverständlich respektieren. Aber wir werden es inhaltlich nicht akzeptieren und es wird ständig auf der Tagesordnung in der Politik bleiben.
Die Mehrheit stimmte erwartungsgemäß für das Gesetz.
Die Bundesregierung will das umstrittene Gesetz zur Bekämpfung der Scheinselbstständigkeit auf jeden Fall ändern. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Schwanholt sagte der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung wörtlich, es geht nicht mehr um die Frage, ob wir es ändern, sondern nur noch wie. Ein Sprecher des Arbeitsministeriums verwies auf die Beratungen einer Expertenkommission. Das Gremium wolle seinen Bericht im Juli vorlegen. Dann werde über Änderungen entschieden. Im Kosovo-Krieg sind die Bemühungen Russlands um eine politische Lösung bislang ohne greifbaren Erfolg geblieben. Die Vermittlergespräche in Moskau wurden vertagt. Die NATO flog auch in der vorigen Nacht wieder Angriffe gegen Jugoslawien. Dabei wurden in Belgrad erneut Botschafterresidenzen beschädigt, darunter die des Schweizer Gesandten. Bundesaußenminister Fischer erklärte daraufhin, die Allianz müsse dringend darüber reden, wie Folgen für Zivilisten oder zivile Einrichtungen vermieden werden können. NATO-Sprecher Shay sagte, man werde weiter alles tun, um die ausgewählten Ziele genau zu treffen.
Antrittsbesuch des Schweizer Außenministers in Bonn. Die Beschädigungen an mehreren Botschaftsgebäuden in Belgrad durch NATO-Bomben, getroffen auch die Schweizer Vertretung, sorgen für Zündstoff innerhalb der Allianz.
Wir sind natürlich sehr besorgt und haben schon vor einigen Tagen bei der NATO ersucht, damit man uns die Garantien gibt.
Wir müssen darüber sprechen, selbstverständlich. Es ist ja nicht nur die Schweiz, Schweden, Spanien, haben da dringenden Gesprächsbedarf.
Gestern hatten mehrere NATO-Botschafter, darunter auch der Deutsche, im Brüsseler NATO-Rat starke Bedenken geäußert. Heute telefonierte Joschka Fischer mit dem NATO-Generalsekretär. Diese Fehlschläge, diese sogenannten Kollateralschäden, müssten unbedingt aufhören, sonst kippe die Zustimmung in der Bevölkerung. Auf der Pressekonferenz versuchten die NATO-Sprecher, diese Bedenken herunterzuspielen. Wir hören auf alle diese Ansichten, aber bislang hat noch kein einziges NATO-Mitglied eine Änderung der Strategie verlangt. Wir haben seit Beginn dieses Konfliktes 10.000 Lenkwaffen abgeschossen, von denen 12 ihr Ziel verfehlten. Einer im NATO-Rat andiskutierten Änderung der Strategie, die Bombardierung allein auf die serbischen Truppen im Kosovo zu konzentrieren und das Kernland Serbien auszunehmen, erteilten die NATO-Sprecher heute eine Absage. Es ist wichtig, dass die Machthaber wissen, dass nicht nur die armen in den Krieg eingezogenen serbischen Soldaten im Kosovo den Preis bezahlen müssen. Die NATO werde, so heißt es hier, in den kommenden Tagen ihre Luftangriffe auf Belgrad und das Kernland Serbien noch verstärken.
Bei den neuen NATO-Militärschlägen sind nach serbischen Berichten Geschosse auch in einem Gefängnis in Istok bei Pristina eingeschlagen. Es habe Tote und Verletzte unter den Häftlingen und dem Wachpersonal gegeben. Wegen schlechten Wetters musste die NATO nach eigenen Angaben ihre Einsätze vor allem über dem Kosovo einschränken.
Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen flogen die NATO-Bomber in der vergangenen Nacht nur 40 Angriffe. Ziel der Attacken waren Treibstoff-, Erdgas- und Öllager wie hier in Belgrad, aber auch bei den Städten Sombor, Smederevo und Požega. Durch die Druckwelle der Explosionen zersplitterten in Belgrad die Fenster der Residenz des Schweizer Botschafters. Glasschaden gab es auch in der indischen Botschaft. Massivere Zerstörungen entstanden bei Bombeneinschlägen im nordserbischen Banat. 3 Geschosse zerstörten diese Brücke bei Srenjanin an der Verbindungsstraße ins rumänische Temeswar. Dabei wurden auch die Telefonleitungen nach Rumänien unterbrochen. Bei der Stadt Subotica, wenige Kilometer vor der ungarischen Grenze, wurde ein Sendeturm der örtlichen Radiostation zerstört. Bomben trafen auch die Wetterstation in der naheliegenden Stadt Palic. 15 Raketen trafen im Kosovo das Gefängnis bei der Stadt Istok. Am frühen Abend gab das serbische Fernsehen die Zahl der Opfer mit 20 an und sprach von Dutzenden von Verletzten. Nach serbischen Angaben saßen in dem Gefängnis bis zu 1.000 Gefangene, die unter Terrorismusverdacht stehen, der in Serbien übliche Ausdruck für Albaner, die der Mitgliedschaft in der UCK verdächtigt werden. Serbische Offizielle beschuldigten die NATO, das Gefängnis absichtlich angegriffen zu haben. 1.000 Kriminelle, das ergibt doch eine perfekte Armee, hieß es.
In der jugoslawischen Teilrepublik Montenegro haben heute mehrere tausend Menschen gegen die Bundesarmee demonstriert. Auf einer Kundgebung in Cetinje verlangten die Teilnehmer den Rückzug der Streitkräfte. Sie seien nur da, um Unsicherheit zu schüren. Die Regierung Montenegros hat schon mehrfach gegen die Politik Belgrads Stellung bezogen.
Für eine kleine Stadt wie Cetinje war es fast eine Revolution. Über 3000 Menschen gingen heute Mittag auf die Straße. Sie protestierten gegen die Armee. Nicht gegen die NATO, sondern gegen die rund 1.600 Soldaten der jugoslawischen Armee, die rings um die Ortschaft Stellung bezogen haben. Die Demonstranten haben Angst, dass Cetinje dadurch ein mögliches Ziel von NATO-Schlägen werden könnte. Genauso bringen die Demonstranten aber deutlich zum Ausdruck, dass man in Montenegro nichts mit den Verantwortlichen für den Krieg im Kosovo zu tun haben will. Hier war immer das Zentrum unserer Kirche. Diese Stadt ist das Herz unseres Landes. Hier wurden unsere Kunstschätze aufbewahrt. Auch in den letzten 10 Jahren dieses Jahrtausends, als auf dem Balkan Unruhe herrschte, war es in Cetinje immer ruhig. Und jetzt kommt die Armee mit Kanonen und nistet sich mit ihren Maschinengewehren ein. Und das ohne Vorwarnung, wie in einem Albtraum. Und dann sagen sie uns noch in ihren grünen Uniformen, sie wollen uns doch nur beschützen. Montenegro ist ein Teil Jugoslawiens, aber es gibt eindeutige Tendenzen, dass man sich Richtung Westen öffnen will. Und, wenn es auch noch nicht offen ausgesprochen wird, eine Trennung von Serbien wünschen sich hier die meisten.
Das UN-Tribunal zur Ahndung des Völkermordes in Ruanda hat einen ehemaligen Provinzgouverneur zu lebenslangem Freiheitsentzug verurteilt. Gegen einen Komplizen verhängten die Richter im tansanischen Arusha eine Strafe von 25 Jahren. Sie sprachen beide schuldig, 1994 gemeinschaftlich Massaker an der Tutsi-Bevölkerung organisiert und zum Teil selbst begangen zu haben. So hätten sie hunderte Menschen überredet, in Kirchen Schutz zu suchen und dann Mordbanden dorthin geführt. Der Fusion der Deutschen Bank und des amerikanischen Bankers Trust steht praktisch nichts mehr im Weg. Die US-Notenbank hat den Zusammenschluss genehmigt. Die Zustimmung Kanadas und des US-Bundesstaates New Jersey gilt als Formsache. Die Deutsche Bank will Bankers Trust für gut 18 Milliarden Mark kaufen und wird damit zur größten Bank der Welt, gemessen an der Bilanzsumme. Als Termin für die Fusion streben beide Häuser den 4. Juni an. Der Frankfurter Aktienmarkt ist mit leichten Kursgewinnen ins Pfingstwochenende gegangen. Der Aktienindex DAX schloss mit einem Plus von 29 Punkten bei 5.264. Der Kurs des Euro gab weiter nach. Der Referenzkurs lag bei 1,0572 $. Das entspricht einem Dollarkurs von 1,85 Mark. Vor der malaysischen Küste ist das Kreuzfahrtschiff San Vista in Brand geraten und in der vergangenen Nacht gesunken. Die 1.104 Menschen an Bord konnten sich mit Rettungsbooten in Sicherheit bringen. Unter ihnen waren nach Angaben des Auswärtigen Amtes 8 Deutsche. Frachter und Fähren nahmen die Schiffbrüchigen auf und brachten sie zu der Insel Penang. Von dort wurden sie nach Singapur geflogen.
Ein Kurzschluss im Maschinenraum setzte den Luxusliner in Flammen. Das Kreuzfahrtschiff San Vista lag etwa 60 Seemeilen vor der Westküste Malaysias. Wir haben ein Problem, erklärte der Kapitän den Reisenden. Doch dann dauerte es mehrere Stunden, bis die ersten Rettungsboote ins Wasser gelassen wurden. Viel zu spät, meinten anschließend Passagiere. Der Rauch sei immer dichter geworden. Bei einigen brach Panik aus. Etwa 7 Stunden mussten wir im Rettungsboot ausharren, sagt ein erleichterter Passagier. Es muss so gegen Mitternacht gewesen sein, als ein Schiff kam. Ich glaube, es war ein deutsches, aber es hatte eine russische Besatzung. Die haben uns dann an Bord geholt. Erschöpft, verärgert und doch erleichtert, so wurden Passagiere und Besatzung von etwa einem Dutzend Schiffen auf die Insel Penang gebracht. Außer dem, was sie am Körper trugen, konnten die Menschen nichts retten. Als die San Vista um 1 Uhr heute früh sank, waren alle Menschen in Sicherheit. Das relativ ruhige Wetter erleichterte die Rettungsaktion.
Die russische Raumstation Mir wird möglicherweise doch noch weiter genutzt. Ursprünglich sollte sie im nächsten Monat außer Betrieb gehen, nachdem sie 13 Jahre lang die Erde umkreist hat. Heute nun hat Präsident Jelzin einem Plan der Regierung zugestimmt, die Station im All weiter zu betreiben. Allerdings sollen die künftigen Kosten von privaten Investoren getragen werden. Angeblich gibt es auch schon Interessenten.
Spektakulärer Rekord des Stuntman Robbie Knievel. Mit 160 Stundenkilometern übersprang er auf seinem Motorrad den Grand Canyon. Der 37-Jährige überwand die 600 Meter tiefe Schlucht gestern mit einem Sprung von mehr als 68 Metern. Trotz der harten Landung blieb Knievel unverletzt. Er erfüllte damit den Traum seines Vaters Evil, der den berühmten Canyon immer selbst einmal mit dem Motorrad überspringen wollte.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 22. Mai.
Die Tiefdruckzone zwischen Island und Balkan beinhaltet ein Tief, das sich von Tschechien nach Ungarn bewegt. Seine Ausläufer schlagen sich als unwetterartige Regengüsse in Schwaben und Oberbayern nieder. Mit Regenmengen bis 150 Liter pro Quadratmeter muss bis morgen Nachmittag südlich der Donau gerechnet werden. Ein neues Regengebiet überquert Deutschland von Nordwest nach Südost. Es verbindet sich mit den Wolkenfeldern südlich der Donau und zieht allmählich nach Osten ab. Sobald diese Wolken weg sind, klart es auf. Der West- bis Nordwestwind wird schwach bis mäßig, bisweilen frischt er auf, an der Küste starke Böen. In der Nacht in einer Linie Kiel-Hannover-München 8 Grad, östlich und westlich davon meist 11 bis 13 Grad. Kühl bleibt es am Tag südlich der Donau mit 12 bis 14 Grad, sonst 15 bis 18 Grad. Das Pfingstwetter prägt ein Azorenhoch, das sich von Frankreich über Deutschland ausbreitet. Zwar streifen noch einige dichte Regenwolken die Küsten, im Laufe der Feiertage gewinnt aber die Sonne die Oberhand. Erst am Dienstagabend erste Wärmegewitter an den Alpen.